Ich sitze hier gerade und gucke so aus dem Fenster und denke, oh, wie einfach könnte alles sein. Wenn das alles so verstanden wird, dann noch die Leute sich vielleicht nicht die schwierigste Rasse aussuchen, dann ist das nicht kompliziert, einen Hund zu haben. Das ist eigentlich ganz leicht.
Ich bin ja schon auch eher so ein Macher und strukturierter Mensch und habe auch früher viel mehr Wert auf die Umsetzung gelegt. Und je länger ich dabei bin und je älter ich werde, desto mehr komme ich auf Michaels Dinger zurück. Es ist eigentlich die Grundhaltung.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes Podcast. Keine Folge wurde so oft angefragt wie die zum häuslichen Programm. Um sich ranzutasten und reinzufühlen, worum es dabei geht und worum es vor allem auch nicht geht. Dazu habe ich mir heute Michael Grewe und Rainer Durrenkamp eingeladen. Hallo Michael, hallo Rainer, schön, dass
hallo
ihr
Jona.
Im Podcast zu
hallo
Gast
Rainer.
Seid.
Hallo.
Wir sprechen heute über das häusliche Programm. Wir sprechen heute über Beziehungen. Könnt ihr für unsere Zuhörer schon mal so eine Vorausschau geben, was sie in dieser Folge erwarten oder was sie von dieser Folge erwarten können und was vielleicht auch nicht?
Was die Leute erwarten können von dieser Podcast-Folge? Ich finde, dass diese Folge für die, die sich interessieren und wirklich da mit auseinandersetzen, wirklich der Start einer guten Reise werden kann, um wirklich zu erkunden, wie sie mit Hunden im Alltag kommunizieren und was sie dabei über sich und ihre Rolle im System zum Ausdruck bringen. Das wäre so mein Ding. Das könnte ich versprechen. Gutes Futter für oder um sich Gedanken zu machen.
Ja, eine Basis, würde ich sagen. Eine Basis, die man machen kann. Was man vielleicht nicht erwarten darf, ist irgendwie Heilung und Lösung oder jetzt habe ich es verstanden, sondern ja, den Grundgedanken, der hinter dem häuslichen Programm steht. Ne, den können wir, glaube ich, schon versprechen. Dann irgendwie die individuelle Umsetzung, das wird natürlich schwierig, wenn wir hier global drüber sprechen. Ne?
Fangen wir doch mal so an, um uns ranzutasten an dieses mystische häusliche Programm. Was ist überhaupt das Ziel oder was könnten Ziele sein, warum man ein häusliches Programm mit dem Hund macht?
Also so ein Ziel ist ja irgendwie immer ein kleiner Punkt. Ne? Und ich denke, der kleine Punkt hier ist erstmal die Beziehung Mensch-Hund zu verbessern. Und um mehr darüber zu sprechen, um das Ziel quasi auszuweiten, müsste man jetzt die Beziehung vorher, nachher skizzieren und oder dann zerpflücken, auseinandernehmen und wieder.
Ja, bei Ziel ist es halt, oder mit dem Begriff Ziel ist halt immer so ein bisschen, finde ich, die Schwierigkeit, weil wir das natürlich auch im Hundetraining, wenn es um Lernen geht, immer so auch ein bisschen haben. Das ist das Ziel, dann haben wir ein Ergebnis. Und ich finde, das ist eine der großen Schwierigkeiten im häuslichen Programm, dass so ein direkt sichtbares Ergebnis einer verbesserten Beziehung schwierig ist zu erkennen. Wir machen es dann wieder am veränderten Verhalten des Hundes abhängig, ne? Wie gut meine Beziehung oder Beziehungsstruktur ist. Deswegen ist Ziel immer so ein bisschen eine schwierige Formulierung, ne?
Ja, deswegen, genau. Man müsste länger drüber sprechen, um dieses kleine Wort Ziel so richtig zu zerpflücken.
Ja. Und also worum geht's im Häuslichen, ne? Was wären so die, ja, worum geht es? Ne?
Sind diese pragmatischen Dinge. Ich glaube auch, Rainer, man könnte ja schon fast sagen, es gibt nicht unbedingt ein Ziel. Es gibt nur diese Auseinandersetzung mit dem Thema, dieses eigentlich immer in Bewegung bleiben. Und vielleicht ist das das Ziel in dieser Geschichte. Permanent bei problematischen Beziehungen wachsam zu bleiben, um seine Rolle.
Ja, ich finde, Ziel hat ja auch immer irgendwie, es hat irgendwie ein Ende.
Ja, ne?
Also man
genau,
ist irgendwo angekommen.
Genau,
wenn man ein Ziel hat, ist man irgendwo angekommen. Und das ist natürlich bei einer Beziehungsstruktur oder bei einer Beziehung allgemein, da gibt es ja kein Ende. Es ist ein dynamischer Prozess, ja, der, wie du sagst, ständig in Bewegung ist, ja, und nicht irgendwie fertig. Ja, Ziel habe ich immer irgendwie angekommen, ja, fertig.
Und Ziel ist vielleicht diese permanente Achtsamkeit auch. Dieses sich immer wieder reflektieren und auch am Hund lesen, wie kompetent ich bin. So.
Oder dann dieser plakative, abgedroschene Satz, der Weg ist das Ziel. Ne? So.
Den hatte ich auch kurz im Kopf und gleich verbrannt. Gleich verbrannt. gleich.
Okay, dann habe ich ihn jetzt rausgehauen. Der Weg ist das
Ziel. Ich ziehe mir kurz noch meine Pumphose an. Ja.
Warum empfehlen wir denn ein häusliches Programm oder warum wird es vom Training vorgeschaltet? Warum ist es ein Teil des Prozesses, wenn KundInnen zu uns ins Training kommen?
Ja, aus meiner Sicht macht es das Training um ein Vielfaches leichter. Also wenn ich jetzt schon so reinkrätschen darf, je ernster mich der Hund nimmt, desto leichter ist das darauf folgende Training. Bis hin zu, dass es ja manchmal Hunde gibt, ja, wo die Beziehung nicht so geklärt ist und dass ich nur über eine Beziehungsklärung schon deutliche Verhaltensänderungen beim Hund habe. Gehen wir mal von aus, dass das nicht der Fall ist und ich muss hier noch über Lernprozesse gehen. Dann ist es natürlich um ein Vielfaches leichter, von mir Dinge anzunehmen. Und wir sprechen ja häufig hier, oder vielleicht das nochmal vorweggeschaltet, so ein häusliches Programm schalten wir ja bei Hunden vor, die ihren Menschen Schwierigkeiten machen. Wenn alles Taco läuft und keiner ein Problem hat, also weder der Hund noch der Mensch noch die Umwelt mit mir und meinem Hund, dann kann ja alles so bleiben und dann brauchen wir auch gar keine Beziehungsstrukturveränderung, dann brauchen wir kein häusliches Programm. Gehen wir aber jetzt von aus, dass wir einen Hund haben, der ein Verhalten zeigt, was verändert werden muss, werden wir auch irgendwann über Lernprozesse sprechen müssen. Und dann sprechen wir in der Regel davon, dass der Hund von mir ein Verbot annehmen muss. Und das fällt natürlich viel leichter, wenn er mich ernst nimmt. Und deswegen wäre das für mich das Vorschalten.
Ja, und ich habe, wenn die Frage so kommt, diesen Begriff der Fairness im Kopf. Rainer hat eben schon in die Richtung das formuliert. Aber für mich wäre es im hohen Maße unfair, wenn der Halter, der von seinem Hund nicht ernst genommen wird oder werden kann, es liegt ja noch nicht mal am nicht ernst nehmen wollen von Seiten des Hundes, sondern es liegt am Verhalten des Halters, dass der Hund das einfach nicht leisten kann, ihn ernst zu nehmen. Und jetzt kommt der Fairness-Punkt. Jetzt finde ich es nicht richtig, dass derjenige, der sich nicht ernstzunehmend verhält, seinem Hund Dinge sagen kann, die am Ende auch durchzusetzen wären oder auf den Punkt zu bringen sind von jemandem, der nicht ernst genommen wird. Das ist wieder in vielerlei Hinsicht auch in der Folge wahrscheinlich für mich immer wieder so dieses Grundsatzstatement, dass es darum geht, letztlich auch sich so zu verhalten, dass der Hund eine Chance hat, einen ernst zu nehmen, um dann die Dinge zu tun, die ich ihm sage, oder gar nicht mal die Dinge zu tun. Es dreht sich in der Regel auch dann um Unterlassungen. Also ein Nein zu akzeptieren von jemandem, den ich ernst nehme, fällt mir leichter als eben nicht.
Das heißt, es geht darum, den Hund erstmal zu sensitivieren, dass wenn ich sage, das möchte ich nicht, das Verhalten, dass der Hund dann da schon mal anders drauf reagiert, weil wir was anderes geklärt haben. Wie ist es aber, wenn ich jetzt den Hund belohnen möchte, also wenn ich jetzt im anlernenden Bereich erstmal noch bin und Verhalten erstmal verstärken will, aufbauen will, ist auch dann ein häusliches Programm sinnvoller? Macht das auch etwas mit der Belohnung?
Auf jeden Fall. Also von wem kann ich denn eine Belohnung annehmen? Wenn da irgend so ein Kasperle ankommt und wird mich belohnen oder loben, das ist doch teilweise auch höchst unangenehm und peinlich sogar. Ne? Also ich meine, ich habe früher mal Musik gemacht und wenn du dann auf irgendeinem Dorffest da spielst und irgendwie der Besoffenste kommt an und sagt, ey Leute, ihr seid Weltklasse, das ist kein richtiges Lob. Ja? Also wenn jetzt ein Musikerkollege ankommt und sagt, Mann, habt einen geilen Job gemacht, ihr habt super Musik gemacht, das ist doch ein Lob, wo ich mich drüber freue, was ich annehmen kann, aber doch nicht von irgendeinem Kasperle. Ne? Also für mich wird das ins Belohnen genauso reinzählen wie ins Bestrafen. Von wem kann ich eine Belohnung annehmen? Auf der sozialen Ebene. Also Leckerchen nimmt der Hund doch von jedem, wenn er verfressen ist. Aber ein soziales Lob kann ich doch nur von jemand annehmen, der mir was bedeutet.
Da würde ich erstmal keine andere Sicht der Dinge haben oder auch nichts ergänzen können. Also Ich bin fest davon überzeugt, das gilt für Belohnung und Bestrafung. Beiden Richtungen muss man verhältnismäßig sein, auch bei Belohnung. Und in beiden Richtungen zählt im Grunde genommen die Persönlichkeit des Gegenübers in Bezug auf die Fähigkeit, das auch wirklich annehmen zu können. Aus Sicht des Hundes, ja.
Das heißt, wir sprechen ja über Arbeiten an der Beziehungsstruktur, also an der Mensch-Hund-Beziehung. Bedeutet das, dass wir als TrainerInnen im Erstgespräch hingehen und sagen, deine Beziehung ist schlecht, wir müssen die jetzt mal verbessern?
Wenn jemand so ein Gespräch anfängt, finde ich, macht er den Halter so mürbe und so weit runter. Ich finde, das ist nicht unbedingt der günstigste Ansatz. Ich würde Fragen stellen und ich lasse die Halter das im Grunde genommen über die Fragestellung selbst herausfinden, ob die Beziehung geeignet ist, dieses oder jenes vom Hund erwarten zu dürfen oder zu können. Ich sage nicht gut oder schlecht, weil diese Palette, diese Bandbreite von Hunden, von unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen wirkt ja schon auf Beziehung aus. Der Labrador klebt, ist diese Kleberei ein Zeichen für eine gute Bindung. Der Akita ist immer 120 Meter weit weg und dreht sich nicht mal um. Ist das ein Zeichen für eine gute oder schlechte Bindung oder Beziehung? Da muss man auch noch diese Begrifflichkeiten definieren. Eben hätte ich gar nicht Bindung sagen wollen, sondern Beziehung. Aber das würde ich so nie am Anfang bewerten und die Leute selbst herausfinden lassen. Und eine ganz einfache Frage ist, auch nicht gleich zu Anfang, aber übers Kennenlernen, über den Hund kennenlernen, ich mache das ja immer auf einem Spaziergang, den Hund kennenlernen und den Menschen so ein bisschen rausfühlen. Und irgendwann bin ich bei der Frage, haben Sie denn das Gefühl oder hast du das Gefühl, je nachdem, dass dein Hund dich ernst nimmt, so wirklich ernst nimmt. Und da kommt bei den meisten Leuten, die ein Problem mit ihrem Hund haben, auch wirklich nach ein bisschen überlegen, nee, also wenn sie mich so direkt fragen, ich glaube, der nimmt mich nicht ganz ernst. Und dann habe ich die Basis, auf der es sich anfängt, gut, dann wollen wir uns mal so in Richtung ernst zu nehmen entwickeln. Und das wäre dann das schrittweise Vermitteln des häuslichen Programms, was ja nicht wirklich ein Programm ist, sondern viel mehr als das, eine sehr flexible Angelegenheit und eine sehr kreative Nummer und etwas, was man auch als Halter wirklich wunderbar selber entwickeln kann für sich, wenn man verstanden hat, worum es grundsätzlich geht. So, ja.
Und Michael hat es ja schon so schön gesagt, der Hund nimmt mich nicht so ganz ernst. Und darin steckt, finde ich, immer schon das Ganze. Natürlich, man hat ja immer eine Beziehung. Ne? Wenn wir die Begrifflichkeiten noch mal kurz nehmen, eine Beziehung habe ich immer. Eine Beziehung heißt, ich kann eine schlechte oder eine gute Beziehung haben. Ich kann mich mit meinem Nachbarn streiten. Dann haben wir eine Beziehung. Ja? Und Bindung wäre ja rein soziopositiv angelegt. Das wären erstmal so die beiden Unterschiede. Und quasi die Bindung ist eine Unterkategorie einer Beziehung, eine soziopositive Beziehung. Das bezeichnet man dann so als Bindung. Also Beziehung habe ich immer. Und in den allermeisten Fällen haben die Leute ja eine gute Beziehung, nur nicht so ganz. Also es reicht halt meistens nicht für das eigentliche Problem. Das heißt, es wäre allein falsch zu sagen, du hast eine schlechte oder keine Beziehung. Keine Beziehung gibt's nicht. Sobald der Hund bei mir wohnt, eine Stunde, haben wir eine Beziehung. Ja, ob die ausreicht, dass ich Verbote einfordern kann, darüber können wir ja sprechen. Aber nicht, ob es eine Beziehung ist oder eine gute oder eine schlechte. Und das habe ich auch ganz häufig im Training, dass die Leute entweder auf Nachfrage oder vorher schon kommen, ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Ja, aber ja nur in gewissen Situationen. Und natürlich nimmt er mich in anderen Situationen ernst. Und das wäre ja fatal, wenn ein Hund kommt, der seinen Menschen gar nie in keiner Situation ernst nimmt. Das habe ich nicht. Aber in den Problemen, das, was die Leute als Problem empfinden, dafür reicht es dann eben nicht aus, ernst genug genommen zu werden, um ein Verbot als Hund zu akzeptieren. Ja.
Das heißt, es geht weniger ums Bewerten von den HundetrainerInnen, sondern mehr ums Gucken, wo kann man dran werkeln.
Es geht ums Optimieren.
es geht auch darum, wirklich Leute stehen zu lassen, auch eine Mensch-Hund-Beziehung stehen zu lassen, wo der Hund den Menschen nicht ganz ernst nimmt. Aber das, was dabei rauskommt, ist eben kein Problem, sondern einfach nur witzig und süß. Dann kann man das Witzige und Süße laufen lassen, sich über Leute freuen, die sich nicht in ihrer Eitelkeit angegriffen fühlen. Und das ist was sehr, sehr Nettes. Es ist nur ein Unterschied, ob das beim Kangal passiert oder beim Sheltie passiert. Das sind halt unterschiedliche Nummer. Aber auch Niedlichkeiten, sowas wie Eierloch fand ich doch, ist ja eigentlich so ganz niedlich, aber es macht einen auch schon manchmal sehr mürbe.
Ist halt nur Kacke, wenn du derjenige auf der Hunde bist, mit auf der Hundewiese bist, wo der Hund fang mich doch, ja, du genau. Eierloch spielt, ne? Das genau, ist dann genau. Schon unangenehm.
Und wenn,
ne,
gewisse Leute einen dabei beobachten, so alleine ist immer alles nicht schlimm. Auch ein Hund, der jagt und niemand guckt, ist ja, wo ist das Problem? Sagen sich viele. Ich finde natürlich schon, dass es ein Problem ist. Ja. Ja.
Michael, du hast eben schon angesprochen, Programm ist eigentlich gar nicht so gut, ja, weil es ist gar nicht so ein richtiges Programm. Können wir da nochmal genauer auf, ja, das Wording vom häuslichen Programm eingehen? Warum heißt es so? Vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte dahinter. Wie ist der Begriff häusliches Programm, ja, entstanden? Das ist ja jetzt irgendwie, ja, so ein total fester Canis-Begriff. Er ist im Podcast, ja, auch schon immer mal wieder gefallen. Ja. Alle, die bei Canis-TrainerInnen waren, kann es gut sein, dass sie den Begriff schon mal gehört haben.
Ich will mal gucken, ob ich das so zusammenkriege. Rainer, weißt du noch, wann du als Kunde, als Urlauber quasi bei uns in der Hundeschule warst? Weißt du das noch? Wie lange das?
Jetzt datumstechnisch?
Ja, ungefähr, wie lange das her ist?
Ja, das muss irgendwie 24 Jahre her
und
sein.
Ich bin bestimmt vorher auch schon.
Es war vor Canis.
Ja, vor Canis war das. Du kanntest auch Erik Ziem noch nicht, denke ich. Nee, ne?
Erik, doch, den habe ich dann, es gab ja die beiden Veranstaltungen mit dir und Erik, wo quasi Canis gegründet, ja, wurde.
Aber wir kannten uns schon länger.
In, ne, Hinterfirmandsreuth.
Wir kannten uns schon länger.
Wir kannten uns vorher, ja.
Und da hattest du ja ein Problem mit dem Hund. Es war der Hund deiner Mutter, soweit ich mich erinnere. Und ja, haben wir damals schon das häusliche Programm gemacht?
Ja, aber nicht, also ich müsste jetzt auch tief graben, aber nicht wirklich mit dieser Begrifflichkeit häusliches Programm.
Okay.
Aber natürlich haben wir, ja, die Beziehungsstrukturen
gesprochen. Genau, wir haben über Beziehungsstrukturen, ne, gesprochen und es hatte vielleicht noch gar keinen Namen. Irgendwann musste es so einen Namen haben, weil wir darüber eine Veranstaltung gemacht haben und das, du hast es gesagt, es ist 24, 25 Jahre her und ich glaube, ich war ja für diese Sachen zuständig, Erik für andere Dinge. Und ich habe mir einfach gedacht, wir nennen das jetzt häusliches Programm. Ich weiß gar nicht genau, warum. Um das Wording habe ich mir damals überhaupt keine Gedanken gemacht. Nur, dass es was mit häuslich zu tun hat, dass es gewisse Entwicklungsinhalte mit sich bringt. Aber wer weiß, was mich da geritten hat, das so zu nennen. So heute.
Also ich kann dir sagen, wie ich das jetzt, ja, rückwärts interpretiere. Also für mich ist das halt immer so, also der Begriff passt natürlich nicht genau, also es trifft halt nicht den
überhaupt
Nagel auf den
nicht.
Kopf. Aber dieses Häusliche steht für mich immer, dass die Dinge quasi zu Hause starten, wo wir ja mit dem Hund quasi in einer entspannten Situation zusammenleben, wo wir uns viel besser darstellen können. Wir sind in der Regel ja hier außerhalb vom eigentlichen Problem. Das heißt, es ist ein entspanntes Umfeld, in dem ich auch die meiste Zeit mit meinem Hund zusammen bin. Und Programm steht für mich immer, dass es quasi wie so ein Start-up gibt vor dem Training. Dass es quasi etwas ist, was da gestartet wird mit konkreten, ich sag mal, Maßnahmen umsetzen jetzt, um zu erreichen, dass der Hund mich ernster nimmt, wie wir es eben hatten, oder dass er auch ein bisschen sensibler wird. Ne? Aber ja, letztendlich ist ja das häusliche Programm eher eine Lebensphilosophie oder meine Sicht der Dinge, wie ich mich sehe, wie ich den Hund sehe, wie ich unsere Beziehung sehe, ist ja eher was Lebens-, also Grundsätzliches. und eben nicht so eine Programmgeschichte. Deswegen, ich bin mir sehr sicher, dass du nie zu dem Zeitpunkt mit mir über häusliches Programm gesprochen hast, weil ich den Begriff häusliches Programm im Einzelunterricht auch nicht benutze. Das ist für mich so ein Karnes-interner Begriff, damit, wenn im Studium die Leute, ne, wenn ich sage, hier, da wird ein häusliches Programm vorgeschaltet, dass man über diesen Begriff weiß, worüber man spricht. Aber im Einzelunterricht werde ich nie den Begriff häusliches Programm da in den
Würde
Raum
ich
werfen.
Auch nie machen. Würde ich auch nie machen. Ich sage häusliches Programm nur, damit wir alle wissen, worüber wir jetzt sprechen.
Ja.
So, es ist quasi so eine Überschrift. Und ja, die Überschrift ist falsch. Das ist wie so ein Code. Ich sag quasi Autozug. Und wir sprechen jetzt, weil wir es so verabredet haben, über Luftballons aufpusten. Wir wissen alle Bescheid über Autozug, aber es geht überhaupt nicht um den Autozug. Häusliches Programm ist ja schon fast eine militärische Nummer. Stubenprogramm.
Das spiegelt sich tatsächlich auch ein bisschen in den Fragen oder den Antworten oder den Benennungen wieder, die ich bekommen habe. Ich habe über Instagram die ZuhörerInnen gefragt, habt ihr Fragen zum häuslichen Programm, zum Thema Beziehungsstruktur? Eine Frage fand ich ganz süß, da wurde ich gefragt, ob ich mir, da steht, teilt ihr euch die Hausarbeit? Ich glaube, da ist die Frage, ob ich und mein Partner ob wir uns die Hausarbeit teilen. Also wurde gar nicht auf Hunde bezogen. Und ansonsten gibt es da auch immer wieder verschiedene Vorstellungen. Finde ich, wenn man KundInnen fragt, habt ihr in der Hundeschule vorher das Thema Beziehungsstruktur, Beziehungen irgendwie angesprochen? Was habt ihr da gemacht? Dass dann kommt, ja, wir haben über den häuslichen Bereich gesprochen. Und was dann aber dahinter steckt, ist wirklich von bis.
Ja.
Also eine ganz häufige Sache, die ich so von meinen KundInnen höre, ist die Idee, die vielleicht auch von anderen Hundeschulen mitgegeben wurde, dass es bedeutet, dass der Hund zum Beispiel immer drin auf der Decke liegen muss, draußen immer so und so in dieser Position an der Leine laufen muss oder so, dass es sozusagen der Hund zugewiesen bekommt, wo er sich aufhalten darf. Und dass es immer so und immer so sein soll. Der Mensch geht als erstes aus der Tür raus. Der Hund darf niemals mit ins Bett. Der Hund sollte immer auf seiner Decke zu Hause liegen, wenn er diesen Ort zugewiesen bekommen hat. Ist das das häusliche Programm von Karnes?
Also, das kann man relativ kurz machen. Immer ist relativ begrenzt und nichts, aber auch nichts damit zu tun. Immer ist ein falsches Wort. Es ist sowieso die Frage, ob der Mensch zuerst durch die Tür gehen muss. Also selbst darüber müsste man sprechen. Auch dieses Muss ist eine Frage. Es ist im Grunde genommen ein ganz elegantes Modellieren von Struktur in einer Beziehung. Man kommuniziert seine Rolle im System. Ich habe die Verantwortung und das muss ich durch, also gegenüber dem Hund. Und diese Verantwortung muss ich durch mein Verhalten zum Ausdruck bringen. Das hat viel mehr mit gelegentlichem Nichtstun zu tun, als mit blindem Aktionismus, viel zu tun, um viel gut zu erreichen. Das ist es gar nicht. Es ist sehr fein und sehr, wie gesagt, ich finde das Wort elegant gut, weil es ist manchmal wirklich nur die Nuance der Abwendung oder auch die Nuance der Zuwendung, die den Punkt macht. Und nicht das Gewaltige, ja, nicht das Gewaltige, sondern dieses Feine. Ja.
Ja, mir wird dazu auch noch einfallen, also ich kenne das noch von früher aus dem Hundesportverein, das waren dann die Hausstandsregeln, ne, die dann halt so
das
waren.
Hat Günther Bloch,
ne, der Hund,
das
der
hat
fordert.
Günther Bloch ins Spiel gebracht, Hausstandsregeln. Ja.
Ja?
Ich glaube aber ein Hausstand ist auch sowas Antiquiertes, gibt's nur noch in der Eifel, also das gibt's nirgendwo anders.
Ich weiß das nicht. Aber da waren genau die Dinge, die du gerade benannt hast, ne? Und der Hund bekommt nie was vom Tisch und ne, der Hund muss immer aufstehen und ausweichen und so weiter und so weiter. Ich finde, wo es auch in unserem häuslichen Programm ganz häufig drum geht, ist auch den Hund mal ein Stück aus dem Kopf zu bekommen. Ja, und wenn ich immer dran denke, dass ich krampfhaft hier irgendwie den Chef raushängen lasse, dann bin ich ja wieder gedanklich die ganze Zeit beim Hund. Und wenn wir es schaffen, dass Menschen den Hund mal ein bisschen aus dem Kopf rauskriegen und mal wieder ganz egoistisch, in einem gesunden Egoismus an sich denken, dann haben wir genau das, was Michael gesagt hat, so eine Eleganz, ne, auch für sich und nicht gegen den Hund. Ne? Und dieses permanent dran denken, oh scheiße, jetzt ist er wieder als erstes durch die Tür. Ne? Und ach, das ist doch so, so arm. Wenn, und da, ich finde, Hunde werden auch gnadenlos unterschätzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Hunde gibt, sag, geh du doch als erstes durch die Tür. Wenn draußen eine Gefahr droht, erwischt es dich als erstes. Ne? Also was ist daran wichtig, ne, als erstes durch die Tür zu gehen? Dadurch werde ich doch nicht chefiger, nur weil ich durch die Tür gehe. Ne? Also ist doch, und wie werden Hunde gnadenlos unterschätzt? Dass sie das als quasi Außenmaßnahme, dass das eine Notwendigkeit hat, ernst genommen zu werden. Das
ja, ist aber trotzdem billig. Ist es ja sehr in den Köpfen der Leute drin. Ne? Zuerst durch die Tür gehen, vorher muss der Hund Sitz machen, dann gehe ich durch und dann sage ich komm und so weiter und so weiter. Und ich finde, dass man darüber einmal sprechen muss, um das so aufzuklären, weil ich das nicht gut finde, jetzt allen Leuten, die es immer so gemacht haben, zu sagen, ihr habt das immer falsch gemacht. Ihr hattet zwar Erfolg, aber es war falsch. Wenn ich zuerst durch die Tür gehen will und ich habe einen Hund, der das auch will, dann haben wir wir haben beide die gleichen Interessenlagen, aber hätten eben Anspruch auf, zumindest die Halter, auf eine andere Rolle als der Hund. Das heißt, wir würden uns um die Rolle, wer zuerst durch die Tür gehen darf, wenn er den Anspruch erhebt, streiten. Und dieser Konflikt, dieses Streiten um, wer geht zuerst durch die Tür, das wäre der Punkt, der uns einen Schritt weiterbringt und insofern auch nicht falsch ist. Das Dumme ist nur, dass die Leute jetzt mit dem Frohlick vor der Tür Sitz machen, das Sitz belohnen, sich huschig durch die Tür mogeln, dem Hund sagen, komm, ihn wieder sitzen lassen und einen Frohlick geben, wenn sie durch die Tür durch sind und denken, ups, jetzt habe ich rein formal den Hund zuerst durch die Tür gehen lassen, jetzt werde ich wohl ernster genommen. Und das ist natürlich ganz weit weg von Sinn. So, also da ist der Streit ist so fruchtbar. Es macht ja auch, wenn der Hund Platz gelernt hat, nicht den Hund, der jetzt gut Platz kann. So, der Hund kann gut Platz, wenn er es eben auch macht, wenn der Halter darauf Anspruch erhebt und der Hund sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust. Und der Halter formuliert ein Doch und der Hund sagt, gut, ich leg mich hin. Ja, das ist genau das Gleiche. Das Platz an sich bringt dich nicht weiter, aber der Streit um das Machen müssen. Du setzt dich jetzt dahin.
Ja, und ist dieses durch die Tür gehen oder diese Hausstandsregeln, die würde ich eher auf die Lernebene heben. Na klar macht das Sinn, wenn ich so einen Hund habe, der durch die Tür ballert wie so ein Bekloppter, dem beizubringen, geh entweder langsam durch die Tür oder geh nach mir durch die Tür. Als Lernaufgabe ist das eine ganz sinnvolle Geschichte. Aber nicht, wie Michael gesagt hat, daraus rückschließen, weil er das gelernt hat, nimmt er mich ernst. Das ist der Fehlschluss, was häufig als Fehler interpretiert wird. Ne? Und ich kann meinen Hund immer als erstes durch die Tür gehen lassen und kann trotzdem ernst genommen werden, weil es eben nicht um die Lernaufgabe durch die Tür gehen. Und natürlich macht Dinge Sinn, also Treppe hoch und runter, langsam laufen, gerade wenn ich irgendwo wohne, den Hund an der Leine habe, im Mehrfamilienhaus, ne, an der Leine mit die Treppe runtergehen. Natürlich macht es Sinn, dass der Hund lernt, geh langsam und zieh mich hier nicht die Treppe runter, allein aus Sicherheitsgründen, auf der Lernebene, nicht auf der Beziehungsebene. Ne? Und das ist gerade, finde ich, die Schwierigkeit im Häuschenprogramm, dass da diese Vermischungen kommen. Weil der Hund was gelernt hat, nimmt er mich ernst. Es gibt Hunde, die machen Dinge aus Eigeninteresse. Ganz toll, nehmen wir mich als Beispiel. Es gibt Hunde, die machen gerne Platz. Und dann machen die Platz, weil sie es gerne machen. Und nicht, weil sie mich ernst nehmen. Und deswegen gibt es immer wieder die Vermischung zwischen der Lernebene und der Beziehungsebene.
Ja.
Ihr habt ja, oder wir haben jetzt schon öfter das Wort Beziehungsstruktur gedroppt. Worum geht es in dieser Beziehungsstruktur? Mhm. Heißt es, wir sind Alpha-Wölfe und unterdrücken unsere Hunde und machen die klein? Oder was steckt dahinter?
Ich mag das ja gar nicht mit diesen, dass wir Rudelführer sind oder so. Also stell dir mal vor, man lässt das Rudel weg, dann haben wir ja wieder den Salat, den wir gar nicht wollen. Also ich bin Mensch, ich bin verantwortlich, ich bin kein Tier, ich kann mich mit Hunden nicht fortpflanzen. Es ist alles irgendwo abstrus, was da konstruiert wurde. Von mir aus der Not heraus, weil man es nicht besser wusste seinerzeit und im Grunde genommen nachher nicht mehr so richtig umschwenken konnte, weil man so tief in so Spurbahn lief, auch als Mensch in seiner Sicht der Dinge. Aber dieser Teil der Weiterentwicklung hat echt Spaß gemacht, vor zig Jahren schon irgendwo von Watzlawick gelesen, gehört zu haben und die Axiome letztlich, die Kommunikationsgesetze mit in sein Programm, in sein Portfolio zu nehmen, um das auch in die Arbeit Mensch-Hund problematisches Thema mit einzubauen, also Kommunikationsgesetze. Und nach dem 5. Axiom wird eine Beziehung auch eben kommuniziert. Man kann das tatsächlich so sagen. Es gibt symmetrische und oder komplementäre Beziehungen. Und das Symmetrische ist die Partnerschaftlichkeit, die demokratische Sicht der Dinge, das Gleichwertige, Symmetrie halt. Und bei der komplementären Beziehung ist ganz klar eine Verantwortung an ein oder mehrere gegenüber anderen oder einem anderen festgeschrieben. Eltern, Kind, Chef, Angestellte. Selbst wenn wir es Team nennen, muss man aufpassen, dass das nicht so eine Worthülse ist und uns nur was vorgaukelt, sondern Team ist man vielleicht nur so lange, bis das Boot anfängt zu kentern und dann ändert sich letztlich auch das Tun und damit auch die Verantwortung. Also ich finde das ein ganz, ganz tolles Ding, sich vorzustellen, wirklich mit so einer sozialen Kreativität auch an die Sache heranzugehen und zu sagen, also für mich war das so ein Gefühl, wow, wie kann man denn jetzt lernen, wirklich seine verantwortliche Rolle zu kommunizieren, seine verantwortliche Rolle durch sein Verhalten dem Kind, dem Angestellten, dem Hund gegenüber zu kommunizieren. So. Und das ist schon wirklich, wenn man sich drauf einlässt, etwas ganz, ganz Tolles. Also eine tolle, kreative Nummer. Wie verhält man sich, wenn man wirklich die Verantwortung für jemanden hat? Ja. Das kann man ausführen. Man kann es erstmal so stehen lassen und sacken lassen. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass man das nicht gleich auflöst. So. Ich weiß auch, wenn ich das Leuten gegenüber so sage, dass wirklich ganz oft, ja, wie denn? Nicht? Die Leute wollen ganz schnell dieses Wie haben, um wieder bei der Praxis zu sein. Das geht mir manchmal tierisch auf den Keks, früher mehr als heute. Aber dieses, nun lass uns mal Praxis machen, das war tatsächlich mal lange, lange Zeit ganz, ganz im Vordergrund. Aber Praxis ist schon wirklich sein Hirn anzuschmeißen und darüber nachzudenken, was es überhaupt bedeutet. So, wie Verantwortung? Natürlich habe ich die Verantwortung. Das ist doch ganz klar. Ich kaufe das Futter, ich bin rechtlich verantwortlich, habe diese und so weiter. Aber das auf so eine soziale Ebene zu schieben und wirklich dann sich die Frage zu stellen, Wie kommuniziert man denn diese Verantwortung? So. Ja, über Futterverwaltung kommuniziere ich da Verantwortung? Ich komme jetzt gar nicht drauf vor lauter Möglichkeiten, um Beispiel nochmal zu benennen, aber es ist viel einfacher und dadurch auch wieder so genial, finde ich jedenfalls. Es war ein ganz, ganz erhebendes Gefühl, ich glaube, so ein bisschen verstanden zu haben, dass die Praxis wirklich im Kopf anfängt. Und dass die Praxis wirklich Gefühl ist. Gefühl für sich verhalten. Dann können, wenn ich diese Voraussetzung erfülle, diese Einsicht mitbringe, dann kann man anfangen, wirklich zu gucken, wie sieht das im Alltag aus? Wie macht man das praktisch? Aber nur, das ist so, ich hoffe, dass ihr das auch so seht. Ich glaube schon. Das ist so wie, das mache ich körpersprachlich. Das wird dann so praktisch. Ja, und dann bäumt man sich auf, kommuniziert letztlich vor dem Hund diesen Mega-Hengst irgendwie, aber das Gefühl passt gar nicht zum Körperlichen. Das heißt, das ist im Grunde genommen so eine, aus Sicht des Hundes, so eine wegwischbares Aufbäumen des Halters, über den Körper zu behaupten, jetzt bin ich aber ernstzunehmend, wo ich sagen würde, nee, das glaubt ja kein richtiger Hund, dass du, wenn du hier den Zampano tanzt, auch ein ernstzunehmender Mensch bist. Das kommt von drin. Und dann macht dein Körper letztlich das, worum es geht. Üben kann man es auch andersrum. Aber ich glaube, erstmal muss man das Emotionale bereitstellen, um Ernst auch zum Ausdruck zu bringen. Aber da sind wir auch im häuslichen Programm schon wieder ein bisschen weiter, nicht? Also es geht ja, wenn die Leute kommen, erstmal auch noch um andere Dinge, sich vielleicht zu beobachten. Was mache ich überhaupt den ganzen Tag mit meinem Hund? Wie kommuniziere ich denn mich und meine verantwortliche Rolle, dass einem das über eine Reflexion erstmal bewusst wird.
Ja, ergänzend würde ich dazu sagen, ja, es geht im Kopf los, es ist Gefühl und es ist am Ende eine Haltung, die ich habe. Ne? Eine Grundhaltung dem Hund gegenüber, ja, mich selber ernst zu nehmen und eine Grundhaltung dem Hund gegenüber. Ja, und das ist halt nichts, was ich über eine Technik erreichen kann. Ja, ich kann das probieren, ob das jetzt die Körpersprache ist, wie du das benannt hast, oder was ja dann gerne auch, ja, was soll ich denn machen, um ernster genommen zu werden? Also wenn ich schon was machen muss, um ernst genommen zu werden, da ist ja schon irgendwie der Fehler im System. Ne? Das heißt, durch nichts machen wird man ja häufig ernster genommen, als wenn man krampfhaft versucht, was zu machen, um ernst genommen zu werden. Ne? Und das ist das, was mir immer so auffällt, dass das häusliche Programm ganz häufig, das sind Maßnahmen, die man ergreift, die dann aber auch manchmal so ein klein bisschen jämmerlich sind, ne? Wie das durch die Tür gehen, was wir vorhin hatten, um damit zu suggerieren, nehme ich ernst. Und dieses Gefühl und die Grundhaltung. Und das ist, finde ich, auch die Schwierigkeit im häuslichen Programm, das eher zu vermitteln. Und nicht, was soll ich tun, sondern sei mal wer und tu mal weniger. Das wäre ja an vielen Stellen entscheidender als diesen Aktionismus, irgendwas krampfhaft verändern zu wollen.
Sie streiten sich an der Tür. Und ich mache den Punkt. Wenn ich als Halter weiß, ich gehe diesen Konflikt ein. Es könnte ja als Stellvertreterkonflikt auch genutzt werden. Ich gehe den Konflikt an der Tür ein. Mache diesen Punkt. Der Punkt passt letztlich zu dem, was du sagtest, was ich auch eben das Edelste findest, zu diesem eleganten Nichtstun, dann habe ich damit natürlich eine Riesenwelle gemacht. Das heißt, man kann mit einem Stellvertreterkonflikt ihn richtig vorbereitet wahnsinnig was erreichen. Und dann ist es egal. Und das ist der Punkt, glaube ich. Ob es die Tür ist oder nicht aus dem Kofferraum springen oder all diese formalistischen, diese eigentlich unwichtigen Dinge.
Genau, und jetzt nur noch ergänzend oder im Kopf haben, was? Es gibt halt Hundetypen, mit denen sollte man sich nicht am Anfang über das Türding streiten, ne? Wenn die Beziehung nicht geklärt ist. Ne? Sonst kann es natürlich kacke ausgehen. Ne? Aber im Prinzip, wenn die Beziehungsstruktur gut vorbereitet ist, dann sind genau diese Streitpunkte, um seine Beziehung weiter auszubauen. Ja? Und wenn wir jetzt mal ganz klassisch trennen, wäre quasi erst durch eine Selbstdarstellung in eine Position zu kommen, um sich an der Tür streiten zu dürfen, das wäre dann nochmal mehr in Sachen häusliches Programm. Und deswegen gibt es auch so viele Schnittmengen. Und es ist ja nicht so, dass die Beziehung, die Entwicklung einer Beziehung nur durch das häusliche Programm erreicht wird, sondern mit allem, was hinten dran steht. Also auch die formalen Dinge, die Michael eben aufgeführt hat. Und da können wir ein ganz banales Sitz nehmen. Ja, ich sage Sitz und der Hund soll es machen und er soll es so lange machen, bis ich sage, du darfst wieder aufstehen. Da geht es doch nicht um Sitz. Also nicht, wenn man irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine Unterordnung, eine Begleithundeprüfung machen will, wo es um das Bewertung einer Formalität geht, sondern im privaten Erziehungsbereich geht's doch drum, wir streiten uns um Sitz. Und ich sage, und du machst das. Das mache ich halt nicht selten, nicht oft, aber wenn ich sage, dann erwarte ich das, dass du das akzeptierst von mir. Und dadurch baut sich doch auch unsere Beziehung weiterhin aus. Ja. Und wenn ich aber sage, oh, mein Hund kann super Sitz und Platz, dann kann es auch sein, dass er einfach gerne Sitz und Platz macht. Ne? Und, aber genau dieser Streit darum, nur die Voraussetzung, sich um gewisse Dinge streiten zu dürfen, die muss halt bei manchen Mensch-Hund-Teams vorher quasi konfliktfrei gestellt werden oder bereitgestellt werden. Ne? Ansonsten wird man sagen, du, streit dich mal mit deinem Kangal um die Tür, dann kann das echt auch gefährlich werden, ne? Ohne jetzt den Kangals zu nahe zu treten. Ne? Da gibt es auch andere Hunde, denen es wichtig ist, ne, durch die Tür zu gehen.
Ja, es ist tatsächlich dieses sich erstmal bewusst werden als Halter mit Hilfe des Trainers, was man dann so den ganzen Tag macht, wo man hinguckt, wie viel man mit dem Hund redet zum Teil und wie viel man sie anfasst und begöschert und alles nett gemeint, vielleicht aber auch nett gemeint für sich, um irgendwie gut sein zu können oder ganz komplexes Thema, was dann wiederum dahinter steckt. Aber was für den Hund übrig bleibt, ist ja eigentlich nur die Zentrierung durch den Menschen. Dieses permanent von Bedeutung sein ist ja auch für viele Hunde eine deutliche Überforderung, die sie dann wieder mit in ihr Problemthema mit einbauen. Ich bin wichtig. Mein Halter sagt mir den ganzen Tag, ich bin so wichtig, dass er, also man kann das ja sehr bizarr darstellen, nicht? Ich bin so wichtig für meinen Halter, dass er sich viel um mich kümmert. Ich brauche nur dieses oder jenes zu machen, piep oder piep, piep. Und schon habe ich die Aufmerksamkeit des Halters. Ich kann auch unschöne Dinge machen und schon habe ich die Aufmerksamkeit des Halters. Und manchmal hat vielleicht auch ein Hund das Gefühl, dass der Halter sich bei ihm anschleimt, dass sich der Halter dem Hund gegenüber opportun verhält und gefallen will, um am Ende sowas wie gemocht werden zurückzubekommen. Und ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was man einem Hund antun kann, wenn man ihn zu doll umschleimt und damit ihm eine Welt vorgaukelt, in der er das Größte ist. Das macht man überwiegend zu Hause, da wo wenig Leute gucken. Und das ist ein Stück weit auch der Grund, warum das häusliches Programm heißt. Und das hat auch früher am Anfang nur drin stattgefunden, nicht draußen. Mittlerweile findet das ja auch draußen statt, also auch schon länger. Aber überlegt mal, wie das sich für einen Hund für Mali anfühlen muss, wenn man ihn den ganzen Tag vollschleimt. Wie hibbelig der werden muss, wie unruhig der ist, wie, das ist ja auch das dasselbe, aber wie ihn das quasi sichtbar überfordert. Und so weiter und so.
Ja, überfordert das eine und teilweise größenwahnsinnig werden, weil wenn ich die ganze Zeit gesagt bekomme, was ich für ein toller Typ bin und so weiter, dann fühle ich mich in dieser Beziehung auch echt sicher. Ich kann ja Scheiß bauen, wie ich will. Ich bin safe in der Beziehung, ja, und das gibt mir natürlich auch Möglichkeiten, Blödsinn zu machen, ja, und zu explorieren, ne, weil ich ja keine Sorge habe, die schmeißt mich raus, ja, sondern ich bin sicher im Sattel, ja, und diese Sicherheit. Einerseits diese Überforderung, die habe ich auch ganz häufig. Ich vergleiche das ganz häufig mit so einer Art Zwangsbeförderung. Ja, es gibt ja einfach, ich sage mal, auch Menschentypen, die gerne irgendwie in leitenden Positionen sind. Ja, und andere Menschen sind das einfach nicht. Und wenn jetzt jemand, der gar nicht so einen Bock hat auf eine leitende Position, nur weil er 20 Jahre in der Firma ist, auf einmal Abteilungsleiter wird und sagt, du, ich will gar nicht, ich will das nicht, ja, ist man natürlich vollkommen überfordert in dieser Rolle des Abteilungsleiters oder Abteilungsleiterin. Man hat da, weil man sagt, du, ich bin Mitarbeiter, ich will gleichberechtigt, ich will nicht übergeordnet, ja. Und anderen fällt das viel leichter. Und ich habe auch viele Hunde, wo ich den Eindruck habe, wenn man nicht nur übers häusliche Programm, sondern auch übers Training den Hund wieder zu einem normalen Hund macht, dass viele Hunde dankbar sind und sagen, du, Gott sei Dank, dass ich den Part der Verantwortung echt abgeben kann. Ich muss das nicht mehr machen. Das machen jetzt andere. Und dass viele Hunde echt lost sind, weil sie sagen, du, wenn es keiner macht, dann muss ich es halt hier irgendwie machen. Ja, weil die Menschen eben nicht diese Rolle übernehmen wollen. Ja, und da sehe ich auch viele Hunde, die sehr erleichtert sind, wenn man über die Beziehungsstruktur und die Erziehung, die darauf folgen wird, echt in eine Position bringt, wo sie dankbar Hund sein können.
Ich glaube, in der Pädagogik nennt man das Parentisierung, dass man Kindern mehr die Elternrolle übergibt. Das kann man dann später in der Therapie aufarbeiten, wenn das ständig gemacht wird. Vielleicht brauchen wir da auch mal so ein bisschen.
Rainer, da denken wir separat drüber nach. Nicht schon planen, eine Halterisierung, ja.
Eine Halterisierung. Ja, genau. Ja, eine weitere Sache, die so, wenn man häusliches Programm vielleicht noch nicht so richtig verstanden hat, aber mal sowas gehört hat oder so, ein weiteres Vorurteil vielleicht ist, das ist das, wo man seinen Hund ignorieren soll und vielleicht auch aus dem Sozialverband, aus der sozialen Gruppe ausschließen soll. Ist das so? Ist häusliches Programm, bedeutet häusliches Programm, du musst deinen Hund ignorieren?
Wenn ich jetzt anfange, finde ich ignorieren das absolut falsche Wort. Aber es wird von den Leuten einfach so genommen. Ich habe es nicht aufgegeben, darüber zu sprechen. Aber ich habe aufgegeben, daran zu glauben, dass man damit gewisse Dinge ändern kann. Ignorieren ist immer eine unschöne Aussage über eine Stimmung in einer Beziehung. So, ich habe ein Problem mit dir, kann ich durch Ignorieren, durch Nicht-Beachten gut formulieren. Ich wäre immer bei dem Thema, dass man bei sich bleiben lernt, ja, dass man wirklich nicht gegen jemanden seine Rolle kommuniziert, sondern sie für sich kommuniziert. Das klingt jetzt alles so ein bisschen spooky vielleicht, aber es ist so einfach und so bodenständig. Da ist auch kein irgendwie um sonst was rumtanzen dabei. Es ist wirklich ganz, ganz was Anfassbares. So, und diese Sache den Haltern wirklich zu vermitteln, das ist das, worum es geht. Es kommt nur beim sich ernst nehmen, bei dem Thema bei sich zu bleiben, seine Gedanken mal woanders daran festzumachen als beim Hund. Dabei kommt es zu einer situativen Rausnahme aus der Situation. Man kann ja nicht sagen aus der Kommunikation, weil ich ja noch immer beim Kommunizieren bin, wenn mein Hund dabei ist. Aber ich verändere die Situation und kommuniziere meine Wertigkeit. Ich kommuniziere das Recht, nicht gefallen zu müssen, nicht entsprechen zu müssen, was auch immer, und bei mir zu bleiben. Und wenn ich den Hund rufe und er kommuniziert mir dann draußen das gleiche Recht, dann hätten wir ja wieder einen wunderbaren Konflikt, den ich letztlich als Halter bearbeiten könnte. Der Hund kann mich aber, wenn ich im Haus meinetwegen oder bei gewissen Situationen bei mir bleibe, nicht daraufhin ansprechen, du, Halter, wir haben jetzt einen Konflikt. Wenn ich hier piepe, dann musst du dich um mich kümmern. Muss ich nicht. Kann ich. Und das überhaupt erstmal sich so bewusst zu machen, oder ist das jetzt zu abgespaced, was ich sage?
Also für mich nicht. Nee, ne? Nicht, Rainer, wie siehst du das?
Ich kenne dich lang genug, um verstanden zu haben.
Genau.
Und ich bin ja voll bei dir. Letztendlich ist es ja schon immer auch deine Variante da. Und ich glaube schon, dass es von außen ist, was Eigenes zu machen und bei sich zu bleiben, von außen betrachtet, dem Ignorieren sehr ähnlich. Ja. Nur die innere Haltung ist wieder eine andere. Ne? Weil beim Ignorieren heißt es, ich ignoriere dich. Und dann hat es was mit meinem Gegenüber zu tun. Wenn ich was Eigenes mache, dann hat es nichts mit meinem Gegenüber zu tun, weil ich mache was Eigenes. Von daher wird halt dieser Begriff, was Jona ja die Ausgangsfrage war, ignorieren, ganz häufig damit reingebracht. Aber ich glaube fest daran, dass Worte machen Gedanken und Gedanken machen Handlungen oder auch Haltungen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich mein Gegenüber ignoriere oder ob ich was Eigenes für mich tue. Und von außen betrachtet mag es gleich aussehen, aber von der inneren Haltung ist es was ganz anderes. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass der Hund, den Michael gerade beschrieben hat, der nicht zurückkommt, der ignoriert mich nicht, der macht was Eigenes. Und er sagt, ist mir scheißegal, ich mache mein Ding hier weiter. Ja, und der sagt ja nicht, ich ignoriere dich, weil du mich hier rausrufen willst und so. Der hat nichts gegen mich. Ja. Der macht was für sich. Ganz egoistisch, ja. Und wenn wir diesen Egoismus, nochmal diesen gesunden Egoismus, mehr an den Tag legen würden, für mich, dann sind wir wieder dichter am Hund.
Ja. Bei solchen Sachen, Rainer, weiß ich wieder, warum wir uns schon so lange kennen. Das ist echt genau so ist es auf den Punkt. Wunderbar.
Ja, und das sind ja die Dinge, die du schon seit Jahren propagierst. Ja, ja, also das ist ja nichts, also seitdem ich dich kenne, ist der Unterschied, den Versuch klarzumachen, wo ist der Unterschied zwischen was Eigenes tun und ignorieren. Ne? Und es ist so scheinbar, ist doch egal. Nee, es ist eben nicht egal. Ne? Weil die Haltung ist eine andere.
Und das ist eben auch das Anstrengende über all die langen Jahre des Trainings mit Menschen und Hunden, auch für Canis-Absolventen. Und ich kann das nachvollziehen, letztlich immer wieder das Thema anzusprechen, dass es eben nicht ums Ignorieren geht, sondern um die andere Seite, um das bei sich bleiben.
Ja, und es ist das Frustrierende, dass so ein hochsozialer, komplexer, wechselwirkender Bereich auf Ignorieren runtergebrochen wird.
Genau. Wie dumm ist das denn? Ne? Finde ich auch.
Ja. Aber es ist auch so schön.
Ja, die ignorieren halt die Hunde, ne?
Ja.
So. Das finde ich auch, ja.
So, aus KundInnen-Perspektive finde ich immer gibt es so schöne Rückmeldungen teilweise von Partnerschaften, wo sie sagen, wir hatten mal wieder richtig Zeit für uns, weil wir uns einfach mehr miteinander beschäftigt haben, weniger mit dem Hund. Oder Leute, die da gesagt haben, oh, ich habe endlich angefangen, meinem Hobby Stricken nachzugehen oder so. Das sind irgendwie ganz süße Geschichten. Und das ist ja wirklich auch so ein bisschen Empowerment für einen selbst teilweise. Also für sich und nicht so sehr gegen den Hund.
Ja, es ist im Grunde genommen wunderbar. Ich sitze hier gerade und gucke so aus dem Fenster und denk, oh, wie einfach könnte alles sein. Ne? Wenn das alles so verstanden wird, dann noch die Leute sich vielleicht nicht die schwierigste Rasse aussuchen, dann ist das nicht kompliziert, einen Hund zu haben. Das ist eigentlich ganz leicht. Ja.
nochmal, das, was wir jetzt besprechen, das kommt ja vielleicht relativ abstrakt rüber. Ich finde das auch so ein bisschen ein Phänomen mit dem häuslichen Programm, dass je öfter man darüber spricht oder darüber ja mit TrainerInnen oder in Veranstaltungen von Karnes oder so mit diesem ganzen Thema in Berührung kommt, dass es fast so ist, als könnte man jedes Mal einen neuen Aspekt darin finden oder immer wieder einen als wieder neu verstehen oder besser verstehen. Also würdet ihr sagen, ist ganz normal, dass wenn man mal anfängt, darüber zu sprechen, dass es bei vielen Menschen nicht direkt ankommt, sondern man es erstmal fühlen muss, ausprobieren muss oder es immer weiter besser ankommt? Oder wie ist da eure Erfahrung mit, was das mit Menschen macht und was sich da so tut? Wie ist der Prozess damit?
Also ich kann ja mal von mir persönlich sprechen. Es ist ein Prozess, ja, und deswegen ist es auch nicht so einfach. Und wie Michael das vorhin schon mal angekündigt hat, man will immer ins Tun kommen und ins Umsetzen und ins Machen. Und ich bin ja schon auch eher so ein Macher und strukturierter Mensch und habe auch früher viel mehr Wert auf die Umsetzung gelegt. Und je länger ich dabei bin und je älter ich werde, desto mehr komme ich auf Michaels Dinger zurück. Es ist eigentlich die Grundhaltung, ja, und nicht das, was man macht. Und das ist so ein Spagat auf den einen Seiten Menschen Dinge mitgeben und das sage ich jetzt wirklich so mitgeben zu müssen. Wie muss man sich verhalten, um ernst genommen zu werden? Was ja eigentlich was Natürliches sein sollte, ja, aber da brauchen die Leute immer mehr Unterstützung. Und ja, ich glaube, es ist mehr ein Prozess, weil dieses Natürliche, ich bin der Mensch, ich habe einen Hund, es gibt unterschiedliche Gefällelagen, ich bin verantwortlich dafür, dass das so zusammenrutscht und auf diese gleichberechtigte Ebene geht, dass die Menschen viel mehr Hilfe brauchen. Wie verhält man sich in dieser Abgegrenztheit? Und das, da komme ich, und ich habe früher viel mehr mitgegeben, du kannst das machen und das machen und das machen, aber es ist nicht das Machen.
Ja. Ja, Rainer, ich glaube, das haben wir alle. Diesen Entwicklungsprozess haben wir auch wirklich alle hinter uns. Es ist nicht das Überhäufen mit Dingen, die man tun kann, sondern selbst wenn man nur eine Sache davon macht und man macht sie gut, kann es schon reichen. Ja, wenn ich nur lerne, in Ruhe zu Ende zu frühstücken und mich dabei wichtig zu nehmen bei diesem Moment des Tages, der mein Moment sein soll. Und der Hund lungert oder macht um den Tisch herum und ich schaffe das wirklich, beim Honigbrötchen zu bleiben oder bei meinen Gedanken oder wie auch immer. Was für eine Aussage. Die mag trivial sein in diesem Moment, aber für den Hund, der immer begöschert wurde, bewertet wurde, auf welche Art auch immer, ist das ein Rieseneinschnitt, weil sein Tag fängt über meine Verhaltensweise schon mal anders an. Aufzustehen aus dem Bett morgens, die Treppe runterzugehen und nicht emotional in völliger Schieflage vor dem Hund niederzuknien und ihn erstmal guten Morgen zu begrüßen, kann man ja mal machen. Finde ich ja, ist ja nicht schlimm. Wer gerne als erstes seinen Hund begrüßt, soll das ruhig machen. Aber man kann daran ausprobieren, wenn ich das mal nicht mache, was das für Folgen hat. Wie der Hund darauf reagiert. Ob er dieses begrüßt werden wollen einfordert, ob er am nächsten Morgen schon mal an der Treppe unten steht und wedelt, ob er scheinbar beleidigt reagiert und überhaupt nicht mehr aufsteht aus dem Körbchen, kann ja alles passieren. Muss man einfach mal machen, um zu spielen mit sich und seinen Möglichkeiten, sich zu verhalten. Was passiert dann Schlimmes? Ich habe nun mal nicht Hallo gesagt. Ich finde, das ist mein gutes Recht. Einfach mal nicht Hallo sagen. Kann man gebrauchen und missbrauchen. Man kann immer alles missbrauchen. Ich finde, das ist auch noch eine wichtige Abteilung.
Wenn wir jetzt schon so von häuslichem Programm als Lebensphilosophie ausgehen, das heißt, wenn ihr vielleicht auch KundInnen habt, die sind da sehr fit drinne, im Sinne von, die machen ihr Ding, der Hund läuft viel im Alltag mit, ne? Gerade wenn man an Familien denkt, dann ist gar nicht so die Möglichkeit, vielleicht darauf immer so den Fokus so sehr auf den Hund zu legen. Also kommt sehr auf die Familien an. Aber gerade wenn Kinder da sind oder so, dann hat man da vielleicht gar nicht so dieses den ganzen Tag gucken, was macht er jetzt, was macht er jetzt. Und jemand da ein sehr gutes Selbstverständnis für hat, eigene Dinge zu tun, sich selber wichtiger zu nehmen, seinen eigenen Tagesablauf, den Hund da so irgendwie mitlaufen zu lassen, neben den eigenen Bedürfnissen. Aber jetzt ist da ein Problem mit diesem Hund. Also der zeigt trotzdem ein Verhalten, was man ändern will. Und das häusliche Programm ist eigentlich schon so ein bisschen Selbstverständnis. Wie geht man das dann an?
Naja, ich würde es erstmal so beschreiben, ja, die Menschen machen ihr eigenes Ding vermehrt, durch so, wie du es gerade beschrieben hast. Trotzdem ist ja das für den Hund das Normale. Ja, und hier geht es ja auch ein Stück weg, um das Normale wieder mal so ein bisschen in Unruhe zu bringen. Warum? Weil ich das kann und weil ich das darf. Ja, und ich würde trotzdem mit einem sogenannten häuslichen Programm starten, weil es ist immer wieder irgendwie ein Stück was zu verändern, um dem Hund vielleicht aus seinem Trott, ich bin hier nur der Hund, ich spiele hier nicht so eine große Rolle, weil hier sind Kinder im Haus und so weiter und so weiter. Und man könnte das ja dann auch umdrehen, indem man sagt, so, jetzt werte ich dich mal ein bisschen auf. Was ist denn jetzt los? Spiele ich mehr Rolle? Es geht ja um eine Veränderung in der Beziehungsstruktur. Ja, um hiermit quasi, ja, vielleicht ein Stück zu sensitivieren, den Hund, um darauf mein Training aufzubauen. Und es geht um Veränderung. Und auch wenn man jetzt erstmal das Gefühl hat, hier ist eine gute Beziehungsstruktur, auf die Training aufbauen könnte, würde ich trotzdem über eine Veränderung gehen, um wieder so ein bisschen wach zu rütteln, wie so ein Opener vor dem eigentlichen Training. Weil wenn der Mensch so ernst genommen wird, könnte ja auch seine Probleme ohne meine Hilfe im Hundetraining lösen. Das heißt, das ist ja nicht gegeben. Also würde ich nicht den Fehler machen wollen, übers häusliche Programm drüber zu springen. Nur jetzt zu gucken, wie sehr muss die Beziehungsstruktur zugunsten des Menschen verändert werden. Das ist dann in deinem beschriebenen Fall nicht so intensiv wie bei einem Menschen, der sich jetzt 4 Jahre lang verschenkt hat und um die Gunst des Hundes gebuhlt hat und so weiter und so weiter. Ist vielleicht mehr Aufwand als bei der Beziehungsstruktur, die du jetzt so als Beispiel reingebracht hast.
Heißt konkret, man könnte jetzt Rituale einführen, die wieder durchbrechen, oder kann man sagen, das heißt eben nicht, dass man nur Sachen machen muss, die der Hund blöde findet, sondern man könnte auch hergehen und sagen, ich habe jetzt mal wieder mehr Zeit für dich, du wirst jetzt aber jeden Tag mal um dieselbe Uhrzeit gekuschelt. Könnte auch das ein häusliches Programm sein?
Natürlich. Es ist ja, die Dynamik macht es ja nachher aus. Wenn ich jetzt immer nur, wenn das häusliche Programm falsch verstanden wird und ich würde mich immer nur zurücknehmen und dem Hund sagen, ah, jetzt mache ich hier ein bisschen, da ein bisschen, das magst du nicht und dann geht's dir. Das ist ja sowas Nöliches gegen den Hund. Und das, darum geht es ja eben gar nicht. Es geht drum, und nur wenn ich auf der einen Seite eine gewisse Großzügigkeit habe und auf der anderen Seite mich selber wieder ein bisschen ernst nehme, kriege ich eine Dynamik. Und die Dynamik ist das Ding und nicht wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen. Ja, also das häusliche Programm beinhaltet auch einen Haufen Großzügigkeit meinerseits. Nur Großzügigkeit muss man sich auch leisten können. Ich habe für mich immer so im Kopf dieses Lehrerbeispiel oder wenn ich jetzt einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin habe, die kann mir was beibringen, die kann lehren und kann dann auf der Klassenfahrt aber die coolste Socke sein. Ohne, wenn wir wieder zurück sind, stelle ich den Lehrer nicht in Frage, sondern er bleibt mein Lehrer. Und dann für 2 Wochen oder Woche Klassenfahrt mal richtig locker sein. Ja? Das sind die coolen Lehrer. Ja? Nicht die, die immer nur streng sind. Und die immer nur locker sind, das ist es nicht. Es ist genau diese Mischung daraus. Und das macht eine Dynamik aus. Ja? Und das finde ich in einer Beziehung. Eine Beziehung ohne Dynamik ist eine tote Beziehung für mich. Ja? Und man kann aus meiner Sicht immer was in der Beziehung optimieren, ja, auch, und das ist ja ein Geschenk für uns als Hundetrainer. Ja, es ist ja ein Geschenk, wenn jemand kommt und der Hund nimmt seinen Menschen auch schon in vielen, vielen Streitsituationen ernst. Dann ist ja nicht mehr so viel dran zu ändern. Ja, und trotzdem würde ich über die Beziehungsstruktur gehen, bevor wir in die Lerninhalte gehen. Ja, und so Leute haben meistens auch Spaß daran, die Beziehung zu optimieren. Ja. Bis hin zu, also man kann ja auch ganz traurige Geschichten, ich hatte auch schon Kundinnen, die gesagt haben, naja, ich habe meinem Hund zu Hause schon alles genommen. Also da war genau dieses feste Regelwerk, wo dann das häusliche Programm draus wird, dann, ey, sei mal locker, ja, geh mal hin und begrüß den mal morgens. Ja, weil man gedachte über dieses Regulative, wird man ernst genommen werden. Und der Hund hat alles mitgemacht, ja, aber seinen Menschen trotzdem nicht ernst genommen. Und es braucht eben diese Dynamik zwischen Abgrenzung und Wohlwollen und auch mal Scheiße machen, ja, mit dem Hund und auch mal irgendwie, sei mal locker.
Ich glaube, ja. das ist mit das Schlimmste, was man vermitteln könnte, wirklich, wenn dieses herzliche Nettsein nicht mehr erlaubt ist, nicht mehr gegeben ist. Das ist also eigentlich nie Inhalt gewesen, aber man muss es trotzdem erwähnen, weil die Leute vielleicht in so eine Eigendynamik geraten und das nicht von sich aus so reflektieren können, muss man sagen, vergesst das Kuscheln nicht wirklich. Nur durch das Nette wird das Ernste ja ernst und im Wechsel ist es andersrum ja genauso, nicht? Wenn ich als ernstzunehmender Mensch wirklich mich hingebe und nett bin und kuschel und auf dem Teppich mit meinem Hund oder mit meinem Kind liege, ich sehe da so viele Parallelen, dann ist das was ganz, ganz Tolles und was ganz, ganz Großes. Und ich finde, dass das Nettsein groß macht, ja. Ich finde das wirklich. Wenn man die andere Seite hat.
Und ich habe das auch immer wieder im Training, dass gerade wenn du so einen Hund hast, der dir echt viele Schwierigkeiten macht, dass dann diese Eigendynamik da echt zu führt, dass das Häuschenprogramm in eine falsche Richtung geht. Ja.
Ja.
Was ja erstmal nachvollziehbar ist. Habe ich große Probleme, denke ich, kann ich auch viel zu Hause verändern, um die Probleme zu erleichtern. Aber es braucht, und gerade zu Hause ist es ja, wo das Problem häufig nicht auftaucht. Und es ist dann dieser schmale Grat, sich temporär zu verschenken und trotzdem ernst genommen zu werden. Für die Dinge, bleiben wir bei unserem Klassiker, der Hund pöbelt an der Leine, andere Hunde an. Ja, dann kann ich mich natürlich auch drinnen mal verschenken und muss es sogar, damit diese Dynamik entsteht. Aber verschenke ich mich, werde ich draußen wieder vielleicht nicht so ernst genommen, bin ich aber nur abgegrenzt zu Hause, dann leidet die Beziehung ja auch darunter und dann kann er auch wieder keine Lerninhalte von mir annehmen. Es ist einfach, ja, und deswegen macht es so ein bisschen schwierig, eine Balance zu finden. Ne? Und manchmal muss man vielleicht ein bisschen, ich sag mal, im Häuschenprogramm ein bisschen strenger beginnen, um erstmal eine Basis zu schaffen, darf dann aber nicht den Punkt vergessen, wo man jetzt wieder ein bisschen zulassen kann. Ne? Und da darf nicht, wie Michael sagt, diese Eigendynamik dazu führen, dass es dann auch zu einer, dann wieder, um das Wort zu bemühen, zu einer schlechten Beziehung führt. Weil zu abgegrenzt und zu distanziert zu leben, wäre ja auch nicht das Richtige und auch vor allen Dingen nicht das, was man sich vorgestellt hat, als man sich einen Hund angeschafft hat. Man wollte ja nicht abgegrenzt und also dauerhaft abgegrenzt und distanziert miteinander leben. Ja? Aber meine Erfahrung ist, dass zu viele zu eng und zu innig mit ihren Hunden sind, um daraufhin nicht ernst genug genommen zu werden, um Verbote zu akzeptieren. Ja, es bleibt eine gute Balance, die zu finden. Und das, finde ich, macht auch das häusliche Programm im erklärenden Bereich, ich jetzt als Hundetrainer, das macht so schwierig, ja, dieses Gefühl wieder zu kriegen.
Du sagst es, Rainer, es ist das Gefühl. Und ich glaube, dass das ein Wort ist, was auch in der Beratung wirklich neben all der Technik so viel Raum einnehmen sollte und auch tut, dass man die Leute wirklich auf dieses Gefühl versucht zu bekommen. Emotional zu verstehen, wie das Spiel, und es ist ein Spiel mit Nähe und Distanz, wie das funktioniert, wie das quasi so über die Wellen streicht und mal ist man oben und dann läuft alles gut und dann geht's wieder runter ins Tal und ich ziehe wieder so ein bisschen an, dass man mit sich und seiner Zuwendung, mit seiner Distanzierung oder mit seiner Abgrenzung, dass man damit wirklich, wirklich spielt, so ganz elegant. Ihr seht so meine Hand und das ist so das Gefühl, was ich dabei habe. Ja? Es ist so ein ganz ruhiges Flattern im Wind.
Wellenbewegung.
So. Ja, wie so eine Wellenbewegung durchzieht mich dieses Verhalten, diese Erforderlichkeit, durchzieht sich das durch unsere Beziehung. Ja, so würde ich das sehen. Und sicher idealisieren wir jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, je mehr man da idealisiert, desto mehr bleibt auch vom Erforderlichen hängen nachher, von diesem Verständnis, von diesem Bild. Warum soll ich heute, wenn man kann, das muss man ja auch noch rausfinden, warum soll ich sie heute nicht mal über die Wiese laufen und schreien lassen und es ist alles wunderbar, es macht ihnen Spaß, ich werde dadurch nicht in Frage gestellt und alle haben sie gute Laune. Warum soll ich nicht mal der Lieferant dieses wunderschönen Dingens sein? Aber wenn man merkt, dass aus dem Laufen heraus das Auge schon mal den Waldrand streift und ich schon mal den Plan zum Abhauen mache, für die anderen allerdings unsichtbar, und auf einmal bin ich weg im Wald. Wenn ich diesen Freiraum ausnutze, dann kann man natürlich diese Großzügigkeit so nicht reinbringen. Also es hat alles immer so dieses, kenne ich meinen Hund, weiß ich, dass der das nutzen würde? Dann würde ich mich natürlich auch beim Laufen darüber informieren, wie die Stimmung so gerade ist und würde dann im richtigen Moment auch das Laufen und die Stimmung wieder kappen, um die Lücke nicht so anzubieten, dass er in den Wald abhaut. Das gehört alles nachher mit dazu, seine Pappenheimer auch zu kennen. Das heißt, der andere wird enger behandelt als wiederum der andere. Es ist nicht für alle Leute gleich. Es ist, der eine hat so einen Hund, der andere hat einen anderen Hund und daran muss man sich orientieren. Und der große Irrtum resultiert letztlich auch aus Hundeerziehung von früher, Gruppe links, Gruppe rechts, Gruppe Marsch. Da gab es dieses Individuelle so gar nicht. Da wurden alle gleichgeschaltet. Es hatten aber auch die Gleichschalter, die Halter, kein Problem damit. So, die Emotionalität der Halter heute zu ihren Hunden hat sich durchaus verändert. Im Verlauf der letzten 50 Jahre wahrscheinlich mega krass verändert. 50, 60 Jahre, wie Menschen früher zu Hunden waren und heute waren. Früher hätte man dieses Gespräch nicht führen können, ist doch klar. Die Hunde haben ja auch noch draußen gelebt viel mehr. Also worüber sprechen wir? Ist doch logisch. Aber das ist heute verloren gegangen. Es muss ja auch gar nicht so krass sein, wie es früher vielleicht war. Aber wir müssen die Leute heute mit Gefühlen von heute abholen. Und das hat sich wirklich krass geändert. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Mach nix. Apropos Leute abholen. Wie sieht es in der Beratung aus? Also wie entsteht ein häusliches Programm in der Beratung im Hundetraining? Wenn jetzt jemand zu euch kommt, wann und wie wird es entwickelt?
Also den Anfang hatten wir ja schon erstmal dieses Bewusstsein darüber, dass ein Mensch sagt, oh, ich werde nicht allumfassend ernst genommen, damit überhaupt ein Bewusstsein für da ist, ich muss meine Beziehungsstruktur optimieren, damit ich Dinge verbieten kann. So, das ist das Erste. Und dann geht's natürlich über Fragen los. Das heißt, wie lebt jemand? Es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt in einer Großfamilie auf dem Land lebt oder als Single in der Großstadt. Das heißt, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten? Was kann ich emotional leisten, ein bisschen mein eigenes Ding zu machen, ne? Gesunder Egoismus, Abgrenzung, wie auch immer man das jetzt benennen will. Was kann ich leisten? Weil es ist auch nicht günstig, wenn ich etwas mache. Oder wenn ich jetzt als Trainer sage, mach mal das und das und ich stehe aber als Mensch nicht dahinter, das glaubt mir mein Hund auch wieder nicht. Das heißt, das häusliche Programm würde bei mir immer in Zusammenarbeit mit den HundehalterInnen entwickelt. Das heißt, die kennen sich und ihr Leben und ihren Hund auch am besten. Ich habe den, wenn wir jetzt mal so vom typischen ausgehen, dann sind wir hier in einem ersten Gespräch. Das heißt, ich habe die Menschen und den Hund vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde gesehen. Da maße ich mir doch gar nicht an, eine Beziehungsstruktur und zu gucken, was kannst du in deinem Leben verändern? Das wissen die Leute doch am besten. Und hier ist es sinnvoll, den Menschen zum Fachmann seines Hundes zu machen, auch ein bisschen herauszufinden, wo hat dein Hund denn gewisse Erwartungshaltung, was mag er denn ganz gerne, wo könntest du denn mal was verändern, dass der sich wundert, dass du jetzt anders da bist, als er das gewohnt ist. Und das geht nur mit den Leuten. Ich kann dir natürlich sagen, mach das, das und das, aber das ist dann mein häusliches Programm und nicht deren häusliches Programm. Das heißt, hier ist es wirklich die Kunst oder nicht die Kunst, sondern das ist unser Beratungsjob, die Leute mit ins Boot zu holen und sagen, du, dein Hund, dein Leben, dein Problem, lass uns gemeinsam. Und natürlich kann ich den Leuten versuchen, erstmal den Grundgedanken des häuslichen Programms einzupflanzen und zu sagen, worum geht's. Aber was genau jetzt verändert werden kann, das können nur die Leute mit meiner Hilfe, aber nicht ich. Ich werde nichts aufstrukturieren. Auch wieder mit so, ich ziehe halt gerne so, gerne über so Sprüche oder Begrifflichkeiten versuche ich das zu verdeutlichen. Ne? Das, was ich mir selber ausgedacht habe, setze ich auch unmittelbarer und direkter um, als wenn mir jetzt jemand sagt, was ich verändern soll in meinem Leben. Da würde ich mich schon immer sträuben und sage, das mache ich jetzt gerade nicht. Ne? Sondern, aber wenn ich die Idee hatte, ja, dann werde ich natürlich das auch von Herzen umsetzen, weil es war ja meine Idee. Ja? Und dafür ist es wieder wichtig, dass jemand das Grundprinzip vom Häuschenprogramm verstanden hat und nicht Maßnahmen auswendig gelernt hat oder von mir vorgegeben zu bekommen. Und natürlich muss man hier manchmal helfen, ne, den Leuten zu sagen, du, überleg mal, ne, wo hat dein Hund denn eine kleine Erwartungshaltung, wo könntest du ihn denn temporär enttäuschen, dass es nicht so ausgegangen ist, wie er sich das vorgestellt hat oder wie er es erwartet hatte. Warum? Immer, weil ich es kann und weil ich es darf. Ne? Also mit den Menschen gemeinsam überlegen, was sie verändern können.
Gut, ich möchte euch noch weitergeben, was so von den ZuhörerInnen kam. Und zwar gab es da sehr viele Wünsche nach Konkretem. Zum Beispiel konkrete Ideen für zu Hause. Oder was sind so typische Aufgaben, die man im häuslichen Programm fast immer macht? Und auch die Frage, wie individuell ist das häusliche Programm? Wir sind ja jetzt nicht so konkret geworden, sondern haben ja erstmal das Generelle beschrieben. Könnt ihr da vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen, die sich das so wünschen, da jetzt so eine ganz klare Ansagen, tu dies und das, warum wir das heute nicht geliefert haben, wenn es nicht eh schon durchgekommen ist durch die Folge?
Also ich würde weder am Telefon noch sonst wie irgendwelchen Leuten praktische Anwendungen mitgeben, weil ich die Leute nicht kenne, kein Gefühl für die Leute habe, kein Gefühl für den Hund habe. Ich habe den nie gesehen. Es kann sein, dass die Leute mir etwas erzählen, was aus deren Sicht wirklich so ist auch. Aber ich mit einer völlig anderen Sicht auf ein System eben auch was anderes dahinter sehe. Ich würde es ganz einfach nicht tun, weil es ist einfach schade, wenn so eine super Geschichte wie das häusliche Thema, wie das Kommunizieren einer Beziehung letztlich irgendwo in Erfolglosigkeit versandet, nur weil man es vor lauter Ungeduld, vor lauter dieser Praxisgier, wir haben ja über diese Praxisgier gesprochen. Praxis ist, sein Hirn anzuschalten. Und wer nach so einem Podcast jetzt, nach dieser Folge so enttäuscht ist, da kann man ja schon wieder sagen, gut, hast du es nicht verstanden, ne? Haben wir es vielleicht nicht gut genug erklärt? Daran kann es liegen, ja. Aber du hast es schon mal nicht verstanden, weil du wieder diese Praxis wählst. Fang an, drüber nachzudenken. Mach dir Gedanken. Dann fällt dir auch Praxis. In der Regel fällt dir dann auch Praxis von alleine ein. Wenn du es verstanden hast, weißt du, worum es geht. Praxis hilft dir auch nicht.
Und es würde für mich ja vollkommen gegen das sprechen, was wir gerade versucht haben, hier in dem Podcast darzustellen. Genauso. Es wäre eine pauschale Maßnahmengeschichte und das häusliche Programm ist was Individuelles. Dafür muss ich den Mensch, den Hund, die Wohnsituation kennen, die Möglichkeiten, die der Mensch hat, auch aus emotionaler Sicht Dinge verändern zu können. Und das wäre weit weg. Dann wären wir wieder bei den Hausstandsregeln. Mach das, das und das. Das ist nichts Individuelles. Das ist was Pauschales. Und das würde gegen das Grundprinzip des häuslichen Programms verstoßen. Von daher, ich kann dann vielleicht die Enttäuschung verstehen. Ich hätte gerne irgendwas an der Hand. Wenn man vielleicht was an die Hand geben will, Michael hatte das, glaube ich, auch schon mit reingebracht, sich zu beobachten, wie sehr ich den ganzen Tag um den Hund herum
schleime.
Ne? Und einfach zu gucken, wie oft gucke ich, wie oft fasse ich den an und wie oft spreche ich mit dem und wie sehr ich mich quasi anbiedere, ja, und sich hier vielleicht ein Stück zurückzunehmen und zu sagen, ich achte in gewissen Dingen mal mehr auf mich selber. Das wäre vielleicht so ein kleines Pauschalding, allein zu beobachten, wie sehr ich den Hund in den Mittelpunkt hebe. Das wäre eine kleine Beobachtungsaufgabe, aber noch keine konkreten Veränderungen.
Das war so ein gut zusammengefasst, echt schön auf den Punkt.
Okay, also erstmal vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir ganz große Freude gemacht, euch beiden hier zuzuhören. Das war wirklich spannend. Ich habe euch auch beide noch nie so im Gespräch miteinander gehört. Das war wirklich cool. Was ich mir wünschen würde, wäre von den HörerInnen vielleicht so ein bisschen die Erkenntnis, vielleicht auch die, die häufig gefragt haben, wann kommt denn da eine Folge zu oder so, dass im Grunde in jeder Folge, würde ich jetzt mal so ganz behaupten, vielleicht in den Beschäftigungsfolgen nicht so doll, aber ich würde sagen, so in fast jeder Folge im Karnes-Podcast oder generell im gesamten Karnes-Podcast blitzt das häusliche Programm die ganze Zeit durch. Und wer aufmerksam diesen Podcast gehört hat und viele Folgen vom Karnes-Podcast gehört hat, an dem wird es nicht komplett spurlos vorbeigegangen sein, was da so die Ideen dahinter sind. Deswegen gab es auch bis jetzt nie eine Folge zu, weil wir gesagt haben, es ist ja überall mit drin. So, es ist ja immer da. So, also es steckt ja in jeder Person, die ich jetzt interviewt habe, vom Team, von den DozentInnen, dass es immer wieder rauskommt und immer wieder so eine Grundidee in allem drin steckt. Ja, gibt es von euch noch irgendwas, was euch gefehlt hat in der Folge oder was ihr den ZuhörerInnen nochmal jetzt am Ende der Folge mitgeben wollt, dass sie da nochmal ein bisschen drüber nachdenken können?
Ja, also das, was ich eben schon ein bisschen angekündigt habe, dass man sich beobachten kann, ne, wie oft man sich irgendwie bemüht und kümmert, würde für mich dieses ganze Fotografieren, Filmen und Teilen mit der Welt da natürlich auch voll mit reinzählen. Ne? Also ich bin überrascht, wie viele Fotos und Videos Menschen von ihren Hunden auf dem Handy haben. Ich könnte fast, wenn ich sagen, beschreiben Sie mir doch mal das Verhalten Ihres Hundes. Ich kann Ihnen das zeigen, ich habe das auf Video. Wo ich denke, ja, die armen Hunde werden ja permanent in den Fokus im wahrsten Sinne des Wortes gestellt. Und hier würde sich beobachten auch das ganze ja, Multimediale und Teilen mit der Welt noch mit hinzuzählen. Also das, finde ich, hat extrem zugenommen. Ja. Und dadurch zentriere ich meinen Hund natürlich auch wieder. Also das haben wir jetzt noch nicht so deutlich angesprochen hier, aber das, finde ich, gehört da auch mittlerweile ins häusliche Programm mit rein.
Das heißt, darf ich fragen, hast du KundInnen da schon konkrete Sachen mitgegeben, dass sie vielleicht ihren Hund weniger fotografieren, dass sie, also ich kann von mir sagen, ich habe schon diversen KundInnen gesagt, mach mal Instagram-Pause teilweise oder solche Geschichten. Gibt's das bei dir im Training?
Ja, das gibt es. Ne? Und ich nehme das fast standardmäßig mit auf. Also ich kann so, ja, ich habe mehrere Dinge natürlich im Kopf, aber ich weiß, ich habe eine Kundin gehabt, mit der war es mit der Termingestaltung etwas schwieriger und wir haben dann immer so ein bisschen hin und her gewhatsappt. Und mir ist dabei aufgefallen, und die hat irgendwie, wir waren in der 5., 6. Stunde, also wir hatten über häusliches Programm schon gesprochen, sie hat die Veränderungen gemacht und ich frage natürlich auch nach in der nächsten Stunde, wie läuft und so weiter und so weiter. Und mir ist bei dieser Terminvergabe aufgefallen, jedes Mal hat die ein neues Foto von sich, von ihrem Hund und sonntags morgens und was weiß ich, total süße Fotos, jedes Mal neue Fotos in ihrem WhatsApp-Status. Und dann habe ich wirklich bei der nächsten Stunde gesagt, du, wir müssen nochmal über das häusliche Programm sprechen. Ja, und es war so erstaunlich. Das heißt, es ist war ein junger Labrador, ne? Frech, wie sie halt so sein können, ne? Und wollte mich anspringen und begrüßen etc. pp. Und es gab noch andere Themen, die wir vorher besprochen hatten und er war wild und aufgedreht und so weiter und so weiter. Und als ich dann wirklich ernst auf den Punkt gekommen bin, dass ich festgestellt habe, dass sie permanent neue Fotos in dem Status drin habe und dass ich das gerade dieses Zentrieren des Hundes als bedenklich, ab dem Moment, und so war ich hier sitze, ab dem Moment war der Hund ruhig, ist ruhig mitgelaufen, ich bin dann stehen geblieben, der Hund hat sich abgelegt und sie hat gesagt, der hat sich noch nie abgelegt, wenn wir stehen bleiben. Nur, weil wir jetzt ernst über dieses häusliche Programm und das Zentrieren gesprochen haben. Mhm. Ja. Die kamen 2 Wochen später ins Training und ich sehe einen anderen Hund.
Ihr seid an den Kern rangekommen.
Ja. Mhm. über die scheiß Fotos, wo ich denke, mein Gott, da können wir hier über häusliches Programm und Gefühle und innere Haltung sprechen. Ja, und das wurde über diese Fotos so deutlich. Mhm. Ja, und sie sagte, aber ich habe ihn doch lieb. Sag ich, ja, du darfst ihn noch lieb haben, nur nicht zentrieren. Mhm. Ja, und wer nicht zentriert wird, kann vielleicht auch die Zuneigung, ich würde ja nicht von Liebe sprechen, kann die Zuneigung viel besser aufnehmen, ne, als wenn man. Und es war so, wirklich so erstaunlich, dass dieser Hund das mitbekommen hat. Ja. Dass auf einmal so eine ernste, abgegrenzte Diskussion zwischen uns stattgefunden hat. Also die Hunde sind ja super sensibel oder können sein. Ja. Und genau, deswegen, also ja, das gibt es bei mir öfter, dass ich sage, du, das gehört, das Fotografieren und in den Fokus stellen, Social Media etc. pp. Gehört mittlerweile bei mir schon fast standardmäßig zum Häuschenprogramm dazu. Zumindest U30, ne? Also Menschen unter 30, ne? So. Da gehört für mich ein Stück weg mit dazu, ne?
Das wird schwer für unsere HörerInnen jetzt verdaulich sein.
Ja, es tut mir leid. Aber ein schönes Foto mit dem Sonnenuntergang muss doch reichen, ne? Was ich dann anderen Leuten zeigen kann. Ne? Guck mal, wie schön. Ich habe auch in meinem WhatsApp-Status ein schönes Foto von mir und meinem Hund. Sonnenaufgang, ne? Auf so einem Steg. Ne? Eins. Das habe ich aber schon seit einem halben Jahr unverändert da drin. Ne? Und die anderen Fotos, die ich habe auf meinem Handy von meinem Harzer Fuchs, musste ich machen, weil Christiane Jung, die ja jetzt das Seminar Rassen der Hunde macht, sagt, du, ich bräuchte ein paar Fotos von einem Harzer Fuchs. Hast du nicht ein paar Bilder von deinem Hund? Sag ich, habe ich nicht. Ich kann aber welche machen. Das heißt, ich konnte nicht aus meinem Handy irgendwelche Fotos schicken. Ich musste die extra fotografieren, damit sie Fotos für die Präsentation hat und da einen Harzer Fuchs haben kann. Ich hatte keine Fotos, so hatte ich nicht. Und ich mag meinen Hund trotzdem. Ja. In live, weißt du, stinkend und berührend. Ja. Und nicht irgendwie in schick. Aber ich steigere mich da gerade rein. Es muss nicht. Genau, vielleicht bin ich auch zu alt für diese Welt. Social-Media-Welt, für die normale Welt nicht. Ja.
Michael, magst du noch was ergänzen?
Gibt es also, was? Ich glaube, dass alles, was ich jetzt sage, nicht passt irgendwie. Ich bleib bei den Wellen und wünsche allen eine gute Reise.
Dann vielen Dank für das Interview mit euch beiden.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, völlig gut.
Yep.
An die Hörerin viel Spaß und viel gutes Nachdenken mit dieser Folge.
Das wäre schön. Das wäre schön.
Das war sie, die Folge zum häuslichen Programm. Als wir nach der Folge noch ein bisschen gesprochen haben, kam uns noch so eine Idee, die ich euch jetzt nicht vorenthalten will. Und zwar, um das Ganze so ein bisschen zu konkretisieren, dass wir nochmal eine Folge zum häuslichen Programm machen könnten, wo wir einen konkreten Fall einmal so mit dem häuslichen Programm durchspielen. Wir denken da mal weiter drauf rum. Ihr könnt uns gerne ja mal schreiben, ob euch so eine Folge interessieren würde. Erreichen könnt ihr uns auf Instagram unter canis-kynos und mich direkt könnt ihr erreichen auf Instagram unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Zum häuslichen Programm gibt es auch immer mal wieder Canis-Veranstaltungen sowie Online-Abende. Die kann ich sehr empfehlen, da wie in der Folge erwähnt, es mit dem häuslichen Programm sich für viele, also wenn ich von mir ausgehe, war es auf jeden Fall so, sich häufig so gestaltet, dass je mehr man sich damit beschäftigt, man immer wieder neue Aspekte sehen kann und neue Erkenntnisse dazu hat. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!